Am Mittwoch, den 26.04.2017, fand im Gemeindehaus Lamm ein Vortrag über die Selbstverwaltung im mehrheitlich kurdischen Norden Syriens, der Rojava genannt wird, statt. Die Referentin Anja Flach sprach über die Erfolge und Schwierigkeiten des Aufbauprozesses, wobei sie insbesondere auf die Rolle von Frauen einging. Die Veranstaltung wurde von Rojava Solidarity Tübingen, Infocafé Tübingen, IL Tübingen und Level Up und mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg organisiert. Zu Beginn wurde noch das Rojava-Projekt für Bildung vom Verein Kultur im französischen Viertel e.V. vorgestellt, welcher plant, ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer mit englischen Sprachkenntnissen aus Rojava nach Tübingen einzuladen, damit sie sich ein Bild von den lokalen Schulen, Kindergärten, Jugendhäusern und anderen Bildungs- bzw. sozialen Einrichtungen machen können. Außerdem vorgestellt wurde die Graphic Novel Kobani Calling des italienischen Zeichners Ciro Calcare, der darin seine autobiografischen Erfahrungen aus Rojava am Ende des Jahres 2014, als der sogenannte Islamische Staat vor den Toren Kobanis stand, verarbeitet. Aber jetzt die gekürzte Version des Vortrags von Anja Flach. Wer den Vortrag in voller Länge nachhören möchte, kann dies auf unserer Webseite www.wüste-welle.de gerne machen.
Herzlichen Dank für die Einladung nach Tübingen. Ich bin das erste Mal hier. Spaß, Herr Valle Roman, Sprachhaftenate und danke. Ich bin das erste Mal hier in Tübingen, auch das erste Mal in Süddeutschland, glaube ich, für einen Vortrag und freue mich sehr, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich bin schon sehr lange in der kurdischen Bewegung aktiv, habe hier sogar gerade eine Genossin wieder getroffen, die ich 20 Jahre nicht gesehen habe. Freue mich sehr darüber. Ja, also ich war in den 1990er Jahren 2 Jahre auch in der kurdischen Guerilla aktiv, in den türkischen Gebieten. Habe darüber auch ein Buch geschrieben, das liegt auch da hinten, glaube ich, jetzt nicht mehr auf dem Büchertisch. Naja, jedenfalls, ich bin sehr lange in der kurdischen Bewegung aktiv und momentan arbeite ich im Rojbin Frauenrat, den ich hier auch sozusagen vertrete. Das ist der Rat der kurdischen Frauen in Hamburg. Also dieses System, was ich gleich anhand von Rojava versuche zu erklären, das gibt es nicht nur in Rojava, sondern gibt es überall. Auch dort, wo Kurdinnen und Kurden leben. Und auch wir in Hamburg haben einen Frauenrat. Hier auf der Karte sieht man dieses schraffierte Gebiet. Das ist das Gebiet, in dem überwiegend Kurdinnen und Kurden leben. Man weiß nicht genau, wie viele Kurdinnen es überhaupt gibt. Wahrscheinlich irgendwas zwischen 30 und 40 Millionen. Und die sind nach dem Ersten Weltkrieg wurde Kurdistan geteilt in 4 Teile. Und der größte dieser Teile ist Bakur. Also Bakur heißt Norden. Der türkisch besetzte Teil, der zweitgrößte Teil ist der Teil, der iranisch besetzte Teil, Rojhelat. Rojhelat heißt dementsprechend Osten, Bashur Süden und Rojava heißt Westen. Also das sind die 4 Teile Kurdistans. Es gibt aber auch viele Kurdinnen noch in Kasachstan und hier weiter östlich an der iranischen Küste. Also im syrischen Bürgerkrieg, der ja bekanntlich so 2011, 2012 richtig in Gange kam, haben die Kurdinnen das 2012 geschafft, ihre Gebiete, wo sie überwiegend leben, unter Kontrolle zu bekommen. Das liegt daran, dass die kurdische Bewegung in Syrien schon sehr lange aktiv ist. Abdullah Öcalan, der Vorsitzende der PKK, hat über 20 Jahre lang in Syrien auch gelebt und hat dort die kurdische Bewegung organisiert. Dementsprechend gibt es viele, viele Menschen in Syrien und auch Nordsyrien, also in Rojava, die schon sehr lange mit der kurdischen Bewegung Kontakt haben. Und 2012 konnte die kurdischen Organisation dort in Rojava eben unblütig die Kontrolle übernehmen. Die syrische Armee war dort zu der Zeit sehr geschwächt. Die haben sich quasi nur noch in kleiner Anzahl in Kasernen aufgehalten. Die kurdische Bevölkerung hat gemeinsam mit der gerade frisch aufgebauten YPG, die wirklich noch ziemlich neu war und bis dahin halt illegal war und im Verborgenen gearbeitet hat, also den kurdischen Selbstverteidigungskräften, haben sie Kasernen und andere, also Polizei und solche Einrichtungen umstellt mitsamt der Bevölkerung. Das ging los in Kobani im Juli 2012. Die haben zuerst dann eben, wie gesagt, die Stadt Kobani befreit und danach haben sie dasselbe Prinzip eben überall in Rojava angewandt und haben so die syrische Armee die eigentlich eh nicht stark vertreten war, mehr zu dem Zeitpunkt in Rojava, dazu gezwungen abzuziehen. Und danach haben sie die Kontrolle eben dort übernommen, im gesamten kurdischen Gebiet. Also zunächst einmal in den drei überwiegend kurdisch bewohnten Gebieten entlang der türkischen Grenze. Das ist eben der Kanton Afrin. Also sie haben dann Kantone gegründet, auch ein bisschen nach Schweizer Vorbild. Das ist eben ganz im Westen der Kanton Afrin. Dann in der Mitte der Kanton Kobani und im Osten der Kanton Jizide. Das sind eben die drei Gebiete, in denen überwiegend Kurdinnen und Kurden leben. Es leben dort aber auch andere Bevölkerungsgruppen. Also vor allen Dingen leben dort auch viele Armenierinnen und Assyrerinnen. Also Assyrerinnen eigentlich am meisten zur Joje, ist die zweitgrößte Gruppe in den drei Kantonen. Und es leben auch natürlich sehr viele Araberinnen dort, weil der syrische Staat dort auch immer Araber angesiedelt hat. Entlang der Grenze hier vom Kanton Jizide zum Beispiel wurden 41 Dörfer, zum Beispiel arabische Dörfer, einfach zwischen den kurdischen Dörfern angesiedelt durch die Assad, durch das Assad-Regime, um die Kurdinnen eben auch zu vertreiben. Es wurde ihnen das ganze Land weggenommen. Also die Situation unter dem Regime war sehr schwierig für die Kurdinnen. Und viele konnten eben auch gar nicht in ihrer Heimat arbeiten, weil es dort keine Arbeit gab. Sie mussten außerhalb von Rojava arbeiten. Dieses Gebiet, was hier so gelb unterlegt wird, das ist das Gebiet, was die kurdische Bewegung als Rojava insgesamt bezeichnet und wo eben überall Kurdinnen auch leben. Inzwischen ist diese Grenze, die hier eben aufgezeigt wurde, die ist über 800 Kilometer, also man sagt 822 Kilometer lang. An dieser Grenze hat die türkische Armee inzwischen eine solche Mauer gebaut. Also die Mauer hat natürlich mehrere Funktionen. Also die Mauer hat vor allen Dingen die Funktion, Kurdistan zu teilen, weiter diese Teilung zu zementieren. Und sie hat die Aufgabe, auch die Flüchtlinge aus Syrien zurückzuhalten, was auch eine Folge des Flüchtlingsdeals mit unserer Regierung ist. Also wir haben den Bau dieser Mauer mit zu verantworten, der Kurdistan teilt. Und diese Grenze ist inzwischen, also diese Mauer ist weitgehend fertig. Vor allen Dingen hier in den Gebieten, das sind die Gebiete, die hier so gelb-grün unterlegt sind, hellgrün oder gelb unterlegt sind, die Gebiete, die aktuell von den syrisch-demokratischen Kräften, das sind die mit den YPG, also den kurdischen Verteidigungskräften, zusammen agierenden Gruppen. Das ist das Gebiet, was inzwischen unter der Kontrolle quasi der demokratischen Selbstverwaltung ist. Man sieht hier, es gibt keine Verbindung zwischen dem Kanton Afrin und der Region Minbij, die hier befreit wurde im August letzten Jahres. Und hier ist im August letzten Jahres die türkische Armee einmarschiert. Dieses leuchtend grüne, das ist quasi okkupiert durch die türkische Armee, die dort mit islamistischen Gruppen gemeinsam, die sich FSA nennen, Freie Syrische Armee, ist dort die türkische Armee einmarschiert und betreibt dort eine sehr brutale ethnische Säuberungspolitik, kann man sagen. Also die kurdischen Dörfer dort sind fast alle eliminiert, die Menschen sind vertrieben. Täglich wird dort bombardiert und Menschen, die Widerstand leisten, werden abgeschlachtet, muss man sagen. Auch an dieser Grenzmauer werden eigentlich täglich Menschen erschossen. Über die Grenze hin drüber wird ständig bombardiert und ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, auch gestern gab es sehr massive Angriffe. Also das war das erste Mal, dass es eigentlich so einen direkten Luftangriff ganz gezielt gab. Also normalerweise bombardieren sie halt so ziemlich wahllos auf die kurdischen Gebiete, aber gestern gab es einen sehr massiven Luftangriff, gestern Nacht um 2, also nicht diese Nacht, sondern die Nacht davor, auf den Karacok-Berg, das ist hier bei Dedik. Dort ist das Hauptquartier der Selbstverteidigungskräfte. Und der ganze Berg wurde bombardiert und es gab dort über 20 Tote. Gleichzeitig wurde hier auch in Schengal, was hier unten ist, bombardiert. Hier wurde heute wieder bombardiert im Kanton Shaba, also in dem Gebiet zwischen Afrin und Kobani. Und es soll auch die Stadt Dirbesi auch heute Nacht bombardiert worden sein und auch heute tagsüber durch die türkische Armee. Dunkelgrün ist hier die sogenannte Opposition dargestellt. Also man muss sagen, es gibt im Grunde keine laizistische, also nicht islamistische Opposition mehr in Syrien. Also fast alle Kräfte sind inzwischen von islamistischen Banden unterwandert, die aus der Al-Nusra-Front hervorgegangen sind und Ahrar al-Sham. Also es sind islamistische Banden, die aus dem Ausland finanziert werden, hauptsächlich aus Saudi-Arabien, aus der Türkei und Katar. Und rot dargestellt ist eben das Assad-Regime und schwarz ist der sogenannte Islamische Staat. Also der Islamische Staat sieht auf vielen Karten sehr mächtig aus. Ich habe deswegen extra diese Karte genommen, weil alles, was hier so hell dargestellt wird, ist im Grunde unbewohnbare Wüste. Also der sogenannte Islamische Staat ist eigentlich nur noch hier in Raqqa und hier entlang des Euphrat vorhanden. Und wenn die türkische Armee nicht jetzt diese ganze Region wieder durcheinander bringt, wie es im Moment aussieht, wird es den Islamischen Staat dieses Jahr nicht mehr geben. Aber im Moment wird es so sein, dass diese Operation, die Befreiungsoperation, die die YPG und die SDF gegen Raqqa momentan durchführen, dass diese Operation gestoppt werden muss, um eben gegen die türkische Armee zu kämpfen. Genau, ich hatte jetzt schon ein paar Mal gesagt, die syrisch-demokratischen Kräfte, die 2015 gegründet wurden, ist eben ein Zusammenschluss aller Kräfte, die dort in der Region leben und selbst Verteidigungsmilizen aufgestellt haben. Das ist natürlich einmal die YPG und die YPJ, also die Frauenverteidigungskräfte, hier so grün dargestellt. Dann gibt es noch die Syriac Military Council, also der Suyuye Militärrat, also das sind die Assyrerinnen und Assyrer. Die haben inzwischen also auch relativ schnell eigene Verteidigungseinheiten aufgebaut. Und die Al-Sanadid, das sind von arabischen Stämmen, also vor allen Dingen vom Shammah-Stamm, sind das Stammesmilizen. Und es sind diejenigen Kräfte, die früher FSA waren oder eigentlich auch sich heute noch als FSA sehen, die aber eben laizistisch sind, also nicht islamistisch. Also Jaish al-Tura zum Beispiel, die revolutionäre Armee übersetzt auf Deutsch. Und all die haben sich, und auch noch andere Milizen von Stämmen und so weiter, haben sich zusammengeschlossen zu den syrisch-demokratischen Kräften und kämpfen eben gemeinsam gegen Daesh, also den Islamischen Staat. Nachdem 2012 die Kurdinnen und Kurden dort in der Region die Selbstverwaltung begonnen haben, haben sie ein Rätesystem entwickelt, was wirklich in allen Städten und Dörfern wurden Räte aufgebaut. Und zwar nicht nur in den kurdischen Städten und Dörfern, sondern man hat eben versucht, auch die Araberinnen und die anderen Gruppen dort zu erreichen und solche Räte zur Selbstverwaltung aufzubauen. Die Räte werden repräsentiert, also in diesen Räten werden alle religiösen, ethnischen und sonst welchen Gruppen repräsentiert und es gibt in jedem Bereich auch immer Frauenräte und eben diese gemischten Räte. Überall gibt es autonome Frauenräte. Man hat relativ schnell festgestellt, dass es nicht reicht, Räte aufzubauen zur Selbstverwaltung, sondern dass man noch kleinteiliger vorgehen muss in der Selbstverwaltung. Und hat dann überall Kommunen aufgebaut. Und die Kommune haben wir, also wir waren im 2014 waren wir ungefähr etwas über einen Monat da und haben dort total viele Interviews geführt und uns ganz viel angeguckt, bei Familien auch gelebt, also nicht irgendwo im Hotel oder so. Und haben eigentlich die ganze Zeit mit den Leuten auch diskutiert und uns alles angeguckt. Ich kann auch Kurdisch, weil ich auch lange eben in der Region gelebt habe. Ich habe viele alte Freundinnen und Genossinnen auch wieder getroffen dort und die haben uns eben gesagt, also die Kommune ist die Idee wirklich, dass die Menschen sich an der Basis selbst verwalten. Das sieht so aus, dass so ein Stadtteil zum Beispiel in Straßenzüge aufgeteilt wird und die Straßenzüge bestehen dann meistens vielleicht so aus 100 Häusern. Man sagt in Kurdisch, denkt man gar nicht in Personen, sondern man denkt immer an Häusern. Und deswegen haben die uns gesagt, also wenn man jetzt fragt, wie viele Leute wohnen in der Kommune, dann sagen sie, das sind 100 Häuser. Und dann kann man sich ausrechnen, dass vielleicht in einem Haus 10 Personen leben, also sind es dann vielleicht 1000 Personen, die so eine Kommune bilden. In jeder Kommune wird versucht, Kommissionen aufzubauen. Das sind zum Beispiel, also auf jeden Fall natürlich eine Frauenkommission. Die ist obligatorisch, also ein Frauenkomitee oder ein Frauenrat. Es gibt dann Komitees natürlich zur Verteidigung. Also die Verteidigungskomitees haben die Aufgabe vor allen Dingen, die Stadtteile zu schützen, die Menschen auszubilden an Waffen und so weiter, damit sie sich auch verteidigen können. Und das sind meistens junge Leute, die das machen. Also das sind nicht unbedingt dann Mitglieder JPG oder also der Selbstverteidigungskräfte, sondern die sind dort vor Ort und verteidigen im Notfall ihre Stadtteile, bis die professionellen Kräfte eben kommen. Dann gibt es natürlich Komitees für Ökonomie zum Beispiel, also da komme ich später auch noch genauer drauf. Also man versucht, man hat große Teile des Landes, waren vorher in staatlicher Hand, man hat das Land genommen, hat es an Kommunen aufgeteilt, damit sich die Leute eben selbst versorgen können. Und das alles auf kollektiver Basis. Dann gibt es natürlich Kommissionen für Bildung, für Kultur. Ein Friedenskomitee soll aufgebaut werden in jeder Kommune, wo so Streitigkeiten in der Nachbarschaft gelöst werden. Also es ist ein System der Selbstverwaltung von unten. Die meisten Verwaltungssachen, die normalerweise ein Staat oder so durchführt, machen die Menschen an der Basis selber. Ich komme da gleich noch ein bisschen genauer drauf. Das hier, ja, wichtig ist natürlich auch die Organisation, das Komitee für Organisation. Zum Beispiel saßen wir eines Abends bei einer Familie zu Hause, es klingelte an der Tür und diese drei Personen standen vor der Tür und der in der Mitte, weiß ich noch, der hieß Mohammed, der sagte, also in Rojava sind wir wie ein Ameisenhaufen. Wir sind die ganze Zeit überall unterwegs und organisieren und tun und machen und wir sind vom Organisierungskomitee und das ist eben die Idee, dass man wirklich in seiner Kommune alle Menschen kennt und alle Probleme, die es in dieser Kommune gibt, auch kennt, um sie dann gemeinsam zu lösen. Und dann gehen halt die vom Organisierungskomitee, gehen von Haus zu Haus, reden dort mit allen Leuten, dann sehen sie auch, wer hat vielleicht ökonomische Probleme, wo gibt es Gewalt in der Familie. All diese Dinge kriegen sie mit, weil sie sich kennen gegenseitig in der Kommune. Zum Beispiel hat mir eine Frau, bei der ich da ein paar Nächte übernachtet habe, die hat mir erzählt, ja, ich bin auch aktiv in der Kommune und wir kennen die Haushalte. Wir wissen, wenn ein Mann seine Frau schlägt und das ist inzwischen eine Schande. Also weil wir so organisiert sind und so uns gegenseitig mitkriegen, dass wir es auch mitkriegen und dann weiß es die ganze Kommune. Es ist kein Tabu mehr, die Gewalt in der Familie. Und dadurch hat die Gewalt in der Familie, sagt sie, in meiner Kommune, das war Hilili, ein Stadtteil von Kamschlo, sie hat gesagt, dort hat die Gewalt gegen Frauen weitgehend aufgehört, durch unsere gute Organisation. Da gibt es natürlich noch Bildung, Kultur und so weiter, solche Kommissionen. Also das hier war zum Beispiel die Vorsitzende der Verteidigungskommission. Die sagte halt, also die Arbeit, die wir machen, ist nicht nur die Verteidigung gegen Daesh, sondern wir achten auch darauf, dass es in unseren Stadtvierteln zum Beispiel keinen Drogenhandel gibt oder dass es Sicherheit, die Menschen sich sicher fühlen in unserem Stadtteil. Das alles ist Aufgabe dieser Verteidigungskommission. Ja, dann die Frauen. Das hier ist zum Beispiel in Dedik, also das war 2014. Dedik ist eine kleine Stadt im Kanton Jiside. Also die Frauen sind wirklich sehr, sehr gut organisiert und das oberste Ziel ist eben Bildung in die Bevölkerung zu bringen, politische Bildung und das ist die Basis auch der Selbstorganisierung. Wenn man weiß, wie dieses System demokratische Autonomie funktioniert, nur dann kann man es auch umsetzen. Nur dann, wenn man auch das politische Wissen hat, wie die Dinge funktionieren, nur dann kann man es auch umsetzen. Darum werden überall Frauenbildungen durchgeführt, eigentlich permanent, von der Frauenbewegung. Also dies hier ist zum Beispiel in Dedik und jeden Freitag findet so eine Frauenbildung dort statt. Die Frauen versammeln sich jeden Freitag zu einer bestimmten Uhrzeit, diskutieren über die aktuelle politische Lage und was sie im Moment tun können und was ihre Aufgaben im Moment sind als Frauenbewegung. Und ich habe da auch teilgenommen an der Bildung und das war wirklich sehr... Erst wurde halt ein bisschen berichtet so und danach wurde halt auch sehr viel diskutiert darüber und Vorschläge wurden gemacht. Also man muss auch sagen, eben dadurch, dass Öcalan über 20 Jahre dort gelebt hat in Kurdistan, also in Rojava Kurdistan, damals nannten wir es noch Başurubiçuk, kleiner Süden, dadurch gibt es eine enge Verbindung auch zu dieser ideologischen Basis und zu den Ideen von Öcalan und viele Frauen, die hier sitzen, die älteren Frauen, die haben seit 30 Jahren mit diesen Ideen zu tun und daher können sie auch sehr viel schaffen. Also die Basis war in Rojava sicher besser als in jedem anderen Teil von Kurdistan, eben dadurch, dass Öcalan dort so lange gelebt hat und so enge Beziehungen zur Bevölkerung gepflegt hat. Überall werden Schulen aufgebaut, Akademien aufgebaut. Diese sogenannten Akademien, Frauenakademien, wird versucht, in jedem Stadtteil aufzubauen. Dort können die Frauen eben auch sich selbst Bildung organisieren, je nachdem, was sie eben gerne lernen möchten, wenn sie zum Beispiel Englisch lernen wollen oder Computer oder was auch immer. Das organisieren sie sich dort selbst in diesen Akademien. Aber es wird dort eben auch politische Bildung vermittelt und viel diskutiert und gemeinsam gelesen und so weiter. Also solche Frauenakademien gibt es inzwischen überall und sie sind wirklich sehr, sehr wichtig, um diese Gesellschaft zu schaffen, von der eben geredet wird. Also eine ethisch-politische Gesellschaft, in der die Menschen sich selbst organisieren und sich selber helfen können und nicht auf Hilfe von irgendwo außen angewiesen sind. Ja, eben habe ich über die Kommune geredet. Der nächste Organisierungsschritt ist dann der Stadtteil. Also das hier ist zum Beispiel der Stadtteil Kornisch in Kamschlo im Kanton Jiside. Also die Dinge, die jetzt nicht dort auf der Kommuneebene gelöst werden können, das sind zum Beispiel Sachen wie Müllabfuhr oder Wasserversorgung oder solche Sachen, auch größere Projekte, die wird versucht auf der Stadtteilebene zu lösen. Wie der Kollege eben schon gesagt hat, die meisten Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, arbeiten unbezahlt. Also sie arbeiten freiwillig, wie der eine Kollege vorhin schon gesagt hat. Also wir sind wie ein Ameisenhaufen. Eben, und damit die Revolution funktioniert, ist unglaublich viel Einsatz notwendig, unglaublich viel Begeisterung und unheimlich viel, man muss sich einbringen, sonst funktioniert es nicht. Natürlich ist es nicht immer einfach, die Menschen dazu zu motivieren, sich einzubringen, aber viele Probleme müssen sie eben lösen und dann fangen sie auch an, sich zu organisieren. In dieser Stadtteilverwaltung haben zum Beispiel hier diese drei jungen Frauen gearbeitet und dann kommt die Stadtverwaltung. Das hier ist zum Beispiel die Stadtverwaltung der Stadt Selekanie. Selekanie ist eine Stadt, die zur Hälfte ungefähr arabisch ist. Diese Stadt wurde von Daesh, also vom Islamischen Staat, fast zerstört. Als wir dort waren, war sie gerade befreit worden. Und man hatte viel Zerstörung und Gewalt dort erlebt. Und Menschen waren aus ihren Häusern vertrieben worden, wieder zurückgekommen. Die beiden haben auch mitgeholfen, die Stadt zu befreien. Und entsprechend der Idee, alles paritätisch aufzubauen, gibt es in jedem Bereich, egal was es ist, immer eine Doppelspitze. Also eine Frau und ein Mann. Und das hier zum Beispiel ist die Bürgermeisterin von Selekanie und der Bürgermeister von Selekanie. Die Bürgermeisterin ist Araberin und der Bürgermeister ist Kurde. Also man versucht nicht nur geschlechtsparitätisch alles zu verteilen, sondern auch entsprechend der Ethnien und Religionen und was auch immer dort sich findet. Die Organisierungsebene, auf der wir uns jetzt befinden, ist der Rat der Stadt. Das hier ist zum Beispiel der Rat der Stadt Hesseki. Wir konnten auch an solchen Ratsversammlungen teilnehmen. In Kamschlo habe ich teilgenommen. Und in der Ratsversammlung sind alle Organisationen vertreten, die es da so gibt in dieser jeweiligen Stadt. Also zum Beispiel politische Parteien sind dort vertreten. Dort sind vertreten die Frauenräte, die Stadtteilräte, dort sind die Studentenorganisationen, die religiösen Organisationen, die kulturellen Organisationen, der Apothekerverband, der Lehrerverband. Was es alles irgendwie an Organisationen gibt, sind in diesen Stadträten vertreten. Man sieht hier, die Männer und Frauen sitzen getrennt. Das liegt nicht an irgendwelchen religiösen oder kulturellen Ideen. Sondern der Grund ist, dass die Frauen autonom organisiert sind, ihre eigenen Organisationen haben. Deswegen sitzen sie auch zusammen. Und es wird auch sehr darauf geachtet, dass nicht hauptsächlich Männer reden, sondern es wird sehr darauf geachtet, dass wirklich alle dort zu Wort kommen und dass auch möglichst ein Konsens gefunden wird, um Probleme zu lösen. Ja, also was mich auch sehr, sehr begeistert hat, weil mir das hier auch immer so auffällt, dass Presse, Filme, Fernsehen fast nur von Männern gemacht werden oder überwiegend, immer noch. Man arbeitet sehr, sehr stark daran in Rojava, genau das nicht zu machen. Also die Frauenbewegung in Rojava, Konkreastar heißt die, die versucht wirklich in allen, auf allen Ebenen, die Frauen nach vorne zu bringen. Und es ist im Gesellschaftsvertrag von Rojava festgelegt, dass die Frauen gleichwertige Rechte haben und dass sie den gleichwertigen Raum einnehmen, wie auch die Männer. Und das wird versucht wirklich in allen Lebensbereichen umzusetzen. Und in der Presse ist es eben auch besonders wichtig. Sie sagen, 5000 Jahre lang haben uns die Männer beherrscht. Das wollen wir brechen und wir müssen es auch brechen mit einer weiblichen Sichtweise auf alles, was es gibt. Und darum haben sie überall auch solche Akademien aufgebaut für Pressewesen. Sie haben festgestellt, dass Frauen oft Probleme haben, Technik zu bedienen. Deswegen gibt es extra Kurse für Frauen in Technik, also Kamera zum Beispiel oder Schnitt oder was es auch immer an Technik gibt. Und man möchte damit eben die patriarchale Hegemonie in der Presse überwinden. Und was ich auch sehr spannend fand, dass sie sogar spezielle Bildung für alle männlichen Journalisten machen, die sind auch obligatorisch, damit Männer auch lernen, also die in der Alltagssprache geschlechterbewusst zu schreiben. Also dass sie, das finde ich einen sehr wichtigen Ansatz. Also viel ist zerstört worden in Rojava, also speziell auch in Kobani. Aber es ist auch wahnsinnig viel aufgebaut worden und zwar unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Also zum Beispiel dieser Fernseher, das gehört natürlich auch dazu. Also wenn man die Medienoberhoheit hat, das ist schon sehr wichtig. Und davon ist die Linke hier ja leider sehr, sehr weit entfernt. Aber die kurdische Bewegung hat schon lange Fernseher aufgebaut, hier in Europa auch. Aber sie haben auch sofort in Rojava einen Fernseher aufgebaut, Ronai TV. Den könnt ihr euch übrigens auch im Internet, auch in englischer Sprache angucken. Und der sendet auch in mehreren Sprachen. Deutsch ist noch nicht dabei, kommt aber bestimmt noch. Diesen Fernseher aufzubauen, war unter dem Embargo, das herrscht natürlich extrem schwierig. Also Rojava wird von allen Seiten, unten ist eben der Islamische Staat, im Süden, im Norden ist die Türkei, im Osten ist die feindlich gesinnte KDP, also der Demokratische Partei Kurdistans Irak. Also von allen Seiten ist Rojava von einem totalen Embargo umgeben. Und das macht es sehr, sehr schwierig, manche Dinge aufzubauen. Aber alles, was ihr hier seht an Technik und so, wurde auf dem Rücken von Menschen durch Minenfelder nach Rojava reingetragen. Es gibt da wirklich sehr große Entschlossenheit, sowas aufzubauen. Und dieser Fernsehsender funktioniert. Er sendet. Ja, für die Deutschen speziell ist immer die Ökonomie sehr, sehr wichtig. Immer die erste Frage, wie ist es denn mit der Ökonomie? Ist alles verstaatlicht worden? Also die Kurden oder beziehungsweise Rojava, die Demokratische Föderation Nordsyrien, ist kein Staat. Sie möchte auch kein Staat werden. Die Ökonomie, die sie aufbauen möchte, beruht hauptsächlich auf der Idee demokratischer Autonomie, auch die Kooperative. Und da wollte ich jetzt mal ein paar Beispiele zeigen. Also erstmal, Rojava ist reich. Grundsätzlich ist Rojava ein sehr, sehr reiches Land. Es ist die Kornkammer Syriens immer gewesen. Sicher habt ihr in der Schule auch vom fruchtbaren Halbmond gehört, Mesopotamien. Rojava ist Mesopotamien. Also Rojava ist der nördliche Teil, der nordwestliche Teil von Mesopotamien. Und dort werden schon seit Jahrtausenden, es ist überhaupt der erste Ort auf der Welt, wo Getreide angebaut wurde. Und auch heute wird dort noch sehr viel Getreide angebaut, allerdings in Monokultur. Das hat eben die syrische Regierung da so durchgesetzt. Also nach und nach hat sie sich ziemlich viel von dem Land unter den Nagel gerissen und dort in riesigen Monokulturen Weizen angebaut. Jetzt ist die Situation so, dass Rojava 1 Million Tonnen Weizen produziert im Jahr und 10.000 Tonnen nur braucht, aber wegen des Embargos, die mit dem Weizen nicht wirklich handeln kann oder nur unter sehr großen, schwierigen Bedingungen. Dazu kam auch noch, als Daesh dann großen Talsperren eingenommen hat, den Tishrin-Staudamm und den Tabba-Staudamm, war der Strom weg in Syrien, in Nordsyrien. Und man braucht für vieles Strom. Also zum Beispiel sind diese Getreide werden in riesigen Silos gelagert und das muss dann immer bewegt werden, damit das irgendwie nicht gammelt. Ich kenne mich damit nicht aus, aber auf jeden Fall, es gab unendliche Probleme. Also, und eben vor allen Dingen, dass man diese großen Mengen hat, von Weizen, aber sie nicht exportieren kann aufgrund des Embargos. Und da kann man auch nur die KRG, also die nordirakischen Kurden, kritisieren, dass sie bei diesem Embargo mitmachen, auf Druck der Türkei. Ein anderes Wirtschaftsgut in Syrien, in Nordsyrien, ist das Erdöl. Also ein großer Teil des Erdöls in Syrien ist auf Rojava-Gebiet, aber es gibt keine einzige Raffinerie dort in Rojava. Sprich, man sitzt auf sehr vielen Erdölquellen, aber man kann das Erdöl nicht verarbeiten. Ist genau dasselbe wie mit dem Weizen. Man ist reich, aber man kann mit den Gütern nicht handeln. Also es wurde da irgendwie, auch damit kenne ich mich nicht aus, es wurde irgendwie geschafft, kleine Mengen an Rohöl in Diesel umzuwandeln, in irgendwelchen kleinen Raffinerien, die dort aufgebaut wurden, irgendwie mit Material aus dem Irak. Aber das reicht eben gerade so aus, um Rojava selbst mit Diesel zu versorgen, aber nicht für mehr Sachen. Und daher sind die meisten Ölquellen einfach jetzt erstmal stillgelegt worden. Wir hatten letzte Woche eine große Konferenz in Hamburg zur demokratischen Autonomie und demokratischen Konföderalismus. David Graeber war auch dort, der sagte, einerseits ist das Embargo natürlich ein großes Problem, aber andererseits ist es auch ein Schutz, also vor dem internationalen Raubbau, der zweifellos kommen wird, wenn irgendwie die Region sich öffnen kann. Also da sind noch jede Menge Probleme, die noch irgendwelchen Lösungen harren. Als Beispiel hier zum Kamischlo ist die größte Stadt an Rojava, ungefähr 500.000 Einwohner, ist auch eine multiethnische Stadt, also viele verschiedene Religionen, Kulturen, Sprachen sind dort vorhanden. Auch bis heute ist die syrische Armee noch dort teilweise, inzwischen sind es glaube ich nicht mehr 25%, aber ein Teil der Stadt ist immer noch unter der Kontrolle der syrischen Armee. Es war natürlich höchst problematisch, als diese Stadt plötzlich ohne Strom und ohne Wasser war. Als Daesh dann 2013 war das, die ganzen Staudämme eingenommen hatte. Also es gab Probleme ohne Ende zu lösen und die gibt es bis heute. Also es gibt sehr, sehr viele Probleme, aber man findet immer eine Lösung. Die Lösung, was den Strom anging, waren diese Dieselgeneratoren. Die stehen eigentlich in jedem Stadtteil oder inzwischen ist es vielleicht nicht mehr ganz so nötig, weil es vom Tischrin-Staudamm, der ist ja inzwischen von den Yepege eingenommen worden, befreit worden, gibt es schon wieder Strom für manche Gebiete. Aber also Rojava stinkt nach Diesel und Rojava tuckert wie Dieselmotoren. Das gehört überall zum Straßenbild und das sorgt aber dafür, dass die Menschen wenigstens dann Strom haben. Also wenn man sich vorstellt, das ist dort auch im Winter sehr kalt. Und im Sommer sehr, sehr heiß. Man kann keine Klimaanlagen, keine Kühlschränke. Plötzlich war alles weg. Also das war sehr, sehr schwierig. Genau, also ich habe es vorhin schon gesagt, man versucht überall so viele Kooperativen wie möglich aufzubauen. Es gibt kleine Kooperativen mit einigen Personen, 5, 6 Personen. Es gibt auch Riesenkooperativen, die zum Beispiel Zement oder sonst was herstellen. Es gibt große Brotkooperativen. Also es gibt Straßenbaukooperativen, es gibt Kooperativen in allen Bereichen und es gibt auch sehr, sehr viele Frauenkooperativen und davon habe ich mir einige angeguckt 2014, als ich da war. Da ging das gerade erst so los mit den Kooperativen. Das hier ist zum Beispiel, das war glaube ich in Tiraspol, das ist zum Beispiel eine Kooperative, wo Frauen Gemüse anbauen und das Gemüse auch einmachen, also in so Einmachgläsern und das dann auch verkaufen. Das hier ist zum Beispiel auch eine Kooperative von Frauen in der Nähe von Amude. Die versuchen auch diese Monokultur des Weizens zu durchbrechen, indem sie Studien dort machen, was da eben sonst noch angebaut werden kann mit Hilfe von Agraringenieuren. Und hier zum Beispiel haben sie begonnen, Erdnüsse anzubauen als eine Frauenkooperative. Das Ziel ist eben, früher war es eben gar nicht möglich, in Rojava zu arbeiten. Also das Land gehörte den Arabern, das denen gegeben wurde und es gab keine Industrie und überhaupt nichts. Und deswegen war es tatsächlich so, dass die meisten Menschen außerhalb von Rojava irgendwo arbeiten mussten. Also vor allen Dingen die Männer haben in den großen Städten gearbeitet, in Damaskus oder in Aleppo. Und Frauen waren eben ökonomisch abhängig von ihren Männern oder von ihren Vätern. Also sie konnten keine eigene Ökonomie haben. Und das Ziel ist eben jetzt wirklich eine kommunale, gesellschaftliche Ökonomie aufzubauen, woran alle Menschen und vor allen Dingen auch alle Frauen die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Und vor allen Dingen soll erstmal versucht werden, dort eben eine Autarkie, was die Lebensmittelversorgung betrifft, in Rojava zu erreichen und eben diese Demokratie-Idee, die basisdemokratische Idee auf die Ökonomie eben auszubreiten. Hier sind noch andere Beispiele von Kooperativen. Also das hier ist zum Beispiel so eine kleine Käsekooperative gewesen in Delik. Dort haben sich 10 Frauen oder so zusammengetan und produzieren dort traditionellen Käse. Die Frauenbewegung versucht eben alle Möglichkeiten dafür herzustellen, dass es eben solche Kooperativen gibt. Also wenn es nie Kooperativen gibt, dann besorgen sie die Nähmaschinen oder hier besorgen sie die Milch von den Bauern. Also da wird so zusammengearbeitet. Die Kooperativen geben auch dann wieder einen Teil zurück ihrer Einnahmen an die Frauenbewegung. Und so werden wieder neue Kooperativen aufgebaut. Also allein im Kanton Jiside soll es schon 622 Kooperativen geben. Also die Zahl ist auch schon wieder etwas älter. Ich möchte euch da auch hier mal auf die Stiftung der Freien Frauen hinweisen, die eben helfen, solche Kooperativen auch aufzubauen. Übrigens, an dem Tag haben sich die Frauen extra für uns traditionelle Kleider angezogen. Also normalerweise laufen die auch in Jeans und T-Shirt rum. Ja, hier ist noch eine kleine Brotkooperative, also ein kleiner Bäckerei, das war in Sedekanie. Es ist eben so, dass Frauen überhaupt früher gar keine Geschäfte in der Öffentlichkeit betrieben haben. Also das war nicht möglich, das war gesellschaftlich nicht vorgesehen, dass Frauen Geschäfte betreiben. Aber jetzt wird das eben richtig angeschoben durch die Frauenbewegung. Ja, was die Frauenstiftung auch noch macht in Zusammenarbeit mit der Frauenbewegung, ist Kindergärten aufzubauen, überhaupt alles Mögliche aufzubauen für Frauen, damit sie kollektiv zum Beispiel die Kinder versorgen können, damit sie kollektiv Brot backen können und so weiter und so fort. Also so viel wie möglich versucht die Frauenbewegung, solche Strukturen zu fördern und aufzubauen, zu entwickeln. Und sie hat da auch schon eine ganze Reihe von Kindergärten aufgebaut und Vorschulen. Aber das ist natürlich noch lange, lange nicht ausreichend. Also das hört sich jetzt alles auch vielleicht sehr schön an, aber das sind sehr schwierige Sachen auch, sowas aufzubauen, die Frauen dazu zu bringen, los, wir tun uns jetzt zusammen und bauen Kindergärten auf oder auch die Männer. Und das sind alles schwierige Prozesse. Also es ist nicht so, dass das alles so ganz locker ist. Also man hat ja jetzt inzwischen auch Riesengebiete befreit, in denen Araberinnen leben. Also da gibt es überhaupt noch gar nicht diese Verbindung zu diesen Ideen von Öcalan. Also das fängt alles gerade erst an. Also es sind sehr dynamische Prozesse, die da gerade stattfinden. Genau, das ist natürlich ohne Selbstverteidigung würde es Rojava nicht mehr geben, ist klar. Also Rojava ist extrem bedroht bis heute und ich muss sagen, es haben auch schon mindestens 4000 junge Menschen und auch einige ältere Menschen dort ihr Leben gelassen in der Verteidigung von Rojava und jeden Tag sterben Menschen, um dieses Land gegen Daesh, den Islamischen Staat, zu verteidigen. Und jetzt kommen noch die Angriffe der türkischen Armee dazu. Also dieses ganze Projekt ist, meine ich, ein Hoffnungsschimmer für uns alle. Wir alle leiden eigentlich unter dem Kapitalismus, unter der Zerstörung der Ökologie auf diesem Planeten. Wenn es so weitergeht, das hat selbst die NASA gesagt, wird es in 100 Jahren keine Menschen mehr geben, vielleicht schon früher. Dann wird die Erde zerstört sein, komplett zerstört sein, nicht mehr bewohnbar sein. Und diesen Prozess aufzuhalten, das ist unsere aller Aufgabe. Und ich denke, in Rojava werden dafür ein kleines Laboratorium, wo diese Dinge schon ausprobiert werden. Wie kann eine basisdemokratische, ökologische und frauenbefreite Gesellschaft aussehen? Das ist meiner Meinung nach ein enorm wichtiges Projekt, nicht nur für Rojava selbst und die Menschen, die dort leben, sondern für uns alle. Und das würde es nicht mehr geben, wenn es nicht verteidigt worden wäre, mit dem Leben und der Opferbereitschaft von vielen, vielen jungen Menschen. Auch inzwischen einige aus Deutschland, die dort ihr Leben gelassen haben, Ivana Hoffmann, Anton Leschek, Günther Hellstern und Kevin Joachim haben dort ihr Leben gelassen. Und sie haben es auch für uns gelassen, bin ich der Meinung. Weil sie sind dort nicht hingegangen, um zu helfen, sondern sie sind dort hingegangen, um einem großen Projekt zum Überleben zu helfen. Zuerst möchte ich etwas zu den Assage sagen. Oft wird es als Polizei übersetzt, ist aber völlig falsch, meiner Meinung nach. Es ist keine Polizei. Die Polizei ist immer die Verteidigung des Staates. Dort gibt es aber keinen Staat. Die Assage verteidigen die Gesellschaft und die Frauen. Und vor allem gibt es in jeder Stadt Assage, Frauen-Assage, die auch zuständig sind für die Frauen. Also wenn zum Beispiel Gewalt in der Familie gibt, müssen wir zur Polizei gehen und dort mit Männern reden, die uns nicht ernst nehmen. Und die Frauen dort können zu Frauenassage gehen. Das ist ein unglaublicher Fortschritt, wie ich finde. Ich beneide sie darum. Und auch diese Assage-Frauen sind Freiwillige. Die kriegen keinen Lohn oder allenfalls eben das, was notwendig ist. Sie schieben 24-Stunden-Schichten, oft 6 Tage die Woche, gehen vielleicht am Wochenende mal nach Hause, aber sie teilen dort eben auch ein Leben zusammen. Das ist auch ein Wert, der hier verloren gegangen ist. Also die schlafen auch dort, die sind auch nachts dort, die sind immer erreichbar und die machen natürlich auch die ganz normalen Arbeiten, die auch die männlichen Assage machen. Es gibt auch Assage von den Christen, die nennen sich Sotoro. Also die haben eben die Aufgabe, auch an den Stadteingängen zu gucken, ob dort zum Beispiel, also was von Daesh ganz viel eingesetzt wird, sind diese bombenbeladenen Selbstmordautos. Und die kontrollieren wirklich jedes Auto, was da reinkommt, wenn sie den Fahrer nicht kennen oder die Fahrerin. Und so sieht das aus. Also vielleicht wirkt es von außen erstmal wie eine militarisierte Gesellschaft, aber es ist nicht so. Es ist notwendig zum Selbstschutz momentan, absolut notwendig. Wir haben sehr viel auch solche Bilder gesehen. Also das sind Selbstmordattentate oder auch Bombardierungen, die dort stattgefunden haben von Daesh. Also in vielen Gebieten waren die ja auch dort und hier. Man sieht dort, wo wir waren, haben wir auch ganz viel sowas gesehen, ne? Das sind Pakete, auf denen steht Saudi-Arabien und Türkei Hand in Hand. Also das haben wir in den Kasernen von Daesh gefunden. Also. Und davon waren tausende solche, also Munition, Lebensmittel. Also alles, was die zur Verfügung haben, kommt aus der Türkei, kommt aus Saudi-Arabien. Ich könnte dafür 1000 Beispiele nennen. Die haben historische Stätten geplündert, die haben Häuser geplündert, Dörfer geplündert. Und dann hebt die türkische Armee den Zaun hoch, die geplünderten Waren werden dort rausgefahren und irgendwo wird das verkauft, also in der Türkei. Also bis hin zu Fensterläden, Stromkabel, alles. Also wenn die so ein Dorf geplündert haben, da waren nur noch die Rohbauten übrig, sonst nichts mehr. Ja, und das sind die Frauenverteidigungskräfte, YPJ, Yekinim Parastenajin, also die Frauenverteidigungskräfte. Es gibt da auch verschiedene, also diese hier sind bewegliche Einheiten. Die haben sich sozusagen den YPJ richtig angeschlossen, also die sind auch 24 Stunden da, die haben ihr Privatleben aufgegeben. Die sind außerhalb der Städte irgendwo stationiert. Und wenn es irgendwo Gefechte gibt, dann setzen die sich in ein Auto oder auf Autos und fahren dorthin zu den Gefechten und unterstützen die regionalen Kräfte. Also es gibt eben auch YPG und YPG, die keine Berufs- oder Vollzeitkämpfer sind, sondern die eben 3-5 Tage die Woche an der Front sind oder so und die am Wochenende zu ihrer Familie fahren. Auch es gibt viele junge Väter und auch teilweise Mütter, die kämpfen. Aber diese hier, das sind welche, die bewegliche Kräfte sind, die haben ihre Familie hinter sich gelassen. Die kommen auch oft gar nicht unbedingt aus der Region. Manche sind auch aus Roshelat-Kurdistan, also aus Ostkurdistan oder aus Nordkurdistan oder aus Südkurdistan gekommen, um dort zusammen zu kämpfen. Das sind natürlich auch inzwischen sehr viele Menschen aus anderen Ländern, also aus den USA, aus Australien und aus vielen, vielen Ländern und beteiligen sich. Ja, also das gab es noch nicht, als ich da war, 2014. Das sind die Fraueneinheiten der Soyoye, also der Christen. Die haben sich jetzt inzwischen auch gegründet. Als Vorbild haben sie natürlich die Fraueneinheiten der YPJ. Das ist natürlich eine unglaublich große Entwicklung. Also als wir da waren, haben wir auch mit Soyoye-Frauen gesprochen. Die haben gesagt, also wir als Christinnen haben uns immer so fortschrittlich gesehen gegenüber den muslimischen Frauen. Wir haben ja auch kein Kopftuch getragen und so weiter. Aber inzwischen sehen wir, dass die uns um so viele Schritte voraus sind, was die Organisierung und die politische Bildung angeht. Als ein Beispiel haben sie zum Beispiel gesagt, auch bei uns in den Familien gibt es Gewalt gegen Frauen, aber bei uns ist es tabuisiert, also es wird nicht öffentlich gemacht, es wird nicht darüber geredet. Die Kurden machen alles, diskutieren alles öffentlich in der Kommune und dadurch haben sie so große Bewegungen in der Gesellschaft. Ja, das sind die Yekenim Parastina Jin, die gibt es inzwischen auch, also die Jesiden haben auch ihre eigenen Verteidigungseinheiten im Sinjar gegründet, Shingal, das ist auf der irakischen Seite, also direkt hinter der Grenze. Dieses Gebiet wurde 2014 auch von dem Islamischen Staat überfallen. Man muss sagen, die KDP, die eigentlich zum Schutz dieser Region zuständig war, ist einfach abgehauen, hat die Jesiden dort ihrem Schicksal überlassen. Und Daesh ist dann dort eingefallen und hat 7000 Frauen verschleppt und mehrere tausend Männer ermordet und viele Kinder auch verschleppt. Also das ist die größte Tragödie der Jesiden, die es überhaupt jemals gab. Inzwischen wurde dieses Gebiet wieder befreit unter auch wieder sehr großen Opfern. Und inzwischen hat sich dort aber wieder die KDP festgesetzt und die ja bekanntlich mit der türkischen Armee zusammenarbeitet oder dem türkischen Staat. Wie gesagt, auch gestern wurde dieses Gebiet auch bombardiert. Aber es wurden dort fälschlicherweise, wie die Führung der KDP sagt, 5 Peschmerga der KDP getötet, die dort auch waren. Das Ziel der KDP und der Türkei ist, dass diese Selbstverteidigungseinheiten verschwinden. Also die wollen dieses Gebiet auf keinen Fall der Selbstorganisierung und Selbstverteidigung überlassen. Und darum wurde es genauso bombardiert gestern wie Rojava. Und übrigens, was man nicht vergessen darf, auch deutsche Waffen kommen dort immer wieder zum Einsatz, weil die sind an die KDP geliefert worden, im großen Stil. Und die Bundeswehr bildet auch KDP-Peschmerga aus. Also ich sage, die KDP-Peschmerga kämpfen auch gegen Daesh. Also ich sage nicht, dass sie nicht kämpfen, aber es gibt dort Kräfte, die wirklich von der Türkei geschult sind, die hauptsächlich die kurdische Autonomie angreifen sollen in Syrien. Dieses Gebiet, was ich vorhin beschrieben habe, Kanton Shahra zwischen Kobani und Minbish, wo die türkische Armee einmarschiert ist, auch dort haben sich Selbstverteidigungskräfte gebildet, auch mit vielen arabischen Kämpferinnen drin, nennen sich Enia Pastina Jinin Shahra, also die Front zur Verteidigung der Frauen von Shahra. Also die YPG und YPG sind dort Initialzündung für Selbstverteidigungseinheiten von Frauen in der ganzen Region. Ja, das war eins meiner Bilder, wo ich mich am meisten darüber gefreut habe damals, als ich das erste Mal da war. Das waren nämlich arabische Frauen vom Shammah-Stamm, die sich gerade frisch angeschlossen hatten, den YPG. Und die kamen noch mit ihren Kopftüchern sozusagen. Und die haben gesagt, ja, unsere Mütter haben uns gesagt, geht zu den YPG, werdet wie die freien Frauen von der YPG. Und so sind sie gekommen. Ja, Kobani ist zu 80% zerstört worden durch diese Angriffe von Daesh. Und alles ist kaputt und zerstört. Aber die Menschen sehen das auch als eine Chance auf, was Neues aufzubauen. Und so gehen sie auch da dran. Alles ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden, aber es ist zu schaffen. Das sind hier jetzt noch aktuelle Karten. Hier einmal aus der Stadt Taqba mit dem großen Staudamm hier. Das ist in der Nähe von Raqqa. Und hier ist auch die Stadt Raqqa, also man ist sehr nahe schon rangekommen an die Stadt Raqqa. Aber eben durch die Angriffe der türkischen Armee in den letzten Tagen weiß man eigentlich gar nicht, wie es weitergeht. Also man kann nicht zusehen, wie dort bombardiert wird und dort in Raqqa einfach weiterkämpfen. Also ich denke mal, die YPG und die STF werden ihre Kräfte abziehen aus Raqqa. Und damit hat der IS gewonnen und das war auch das Ziel, denke ich mal, dieser Angriffe der türkischen Armee. Ja, hier nochmal sieht man das Gebiet Südkurdistan, also das ist auch aufgeteilt, das haben sich im Grunde 2 Clans untereinander aufgeteilt, einmal die Demokratische Partei Kurdistans und die Patriotische Union Kurdistans, das sind beides im Grunde Stammesverbände, auf der einen Seite die Basanis, auf der anderen Seite die Talabanis. Hier gibt es eine ganz kleine gemeinsame Grenze mit Rojava. Dort gibt es auch einen Grenzübergang, Semalka heißt der, aber dieser Grenzübergang ist zu. Niemand kommt rein oder raus Auch Journalistinnen aus Europa kommen mit sehr, sehr großen Schwierigkeiten dort rein. Deswegen ist es auch sehr schwierig, aus Rojava zu berichten, weil es gibt ja keinen internationalen Flughafen dort oder sowas. Es gibt einen, aber der ist in der Hand des Regimes. Hier auf dieser Karte sieht man, das ist dieses Gebiet, halt, was die beiden Parteien kontrollieren, was sich Autonome Region Kurdistan nennt. Und das ist das Gebiet, was sie beanspruchen. Also hier ist zum Beispiel Schengal. Und sie beanspruchen dieses, obwohl das eigentlich zu irakischem Staatsgebiet gehört. Ja, das ist das Ergebnis der Bombardierung auf dem Karadschok, wo eben vorgestern Nacht 20 YPG und YPG, also 12 davon waren Frauen, YPG, ums Leben gekommen sind, völlig sinnlos. Und dort waren auch die Radiostationen und dort waren militärische Koordinationseinrichtungen der YPG und YPG, alles ist zerstört. Also unserer Meinung nach hat es damit zu tun, dass die türkische Armee auf jeden Fall nicht akzeptieren will, dass die Kurden dort ihre Selbstverwaltung aufbauen, dass sie nicht akzeptieren will, dass die Kurden dort gemeinsam mit den Amerikanern Daesh den Garaus machen, sondern sie wollten das gerne selber alles kontrollieren, dieses Gebiet. Man muss dazu sagen, es wird von vielen Seiten kritisiert, dass die Kurden gemeinsam mit den USA dort diese Militäroperationen machen gegen Daesh. Aber was blieb ihnen anderes übrig? Also welche Kräfte hätten sie sonst unterstützen können? Es gibt auch ein gemeinsames Interesse, diese Daesh-Kräfte dort zu vertreiben. Man kann sagen, das hat auch Salih Muslim gesagt auf der Konferenz in Hamburg, der Co-Vorsitzende der PID, hat gesagt, also diese Daesh-Kräfte sind wie aus dem Ruder gelaufene Mikroben im Labor. Also sie sind geschaffen worden vom Imperialismus, um dort die Region neu zu ordnen, und sie sind außer Kontrolle geraten. Und jetzt muss der Imperialismus sie wieder unter Kontrolle bringen. Und sie versuchen dazu natürlich jede erdenkliche Kraft zu nutzen. Sie haben jahrelang haben sie versucht, dort eigene militärische Kräfte zu installieren, aber es ist ihnen nicht gelungen, also weil dort die regionalen Kräfte, also Saudi-Arabien und die Türkei und Katar, ihre Finger überall mit drin hatten. Die USA haben es nicht geschafft, dort Kräfte, die in ihrem Sinne agieren, aufzubauen, und darum sind sie jetzt angewiesen auf die YPG. Trotzdem denken wir, dass die USA vorher Bescheid wussten von diesem Angriff. Also die USA spielen da natürlich eine Doppelrolle. Einerseits unterstützen sie die YPG, die YPG und die SDF im Kampf gegen Daesh, auch mit guter Munition inzwischen und mit guten Waffen und gutem Material, aber immer nur so gerade so, dass es zum Überleben reicht. Also sie sind inzwischen 20.000 Flüchtlinge aus Raqqa geflohen, die werden nicht versorgt. Also sie werden einfach nicht versorgt von der UN oder auch nicht von den Amerikanern. Dasselbe hatten wir auch in Minbij. Also es gibt dort eine sehr große Doppelzüngigkeit der USA und des Westens. Das ist eine ganz unstabile Sache dort. Ja, also wenn ihr noch mehr wissen wollt, es gibt jede Menge Links inzwischen auf Englisch und auch auf Deutsch, wo man sich informieren kann. Es gibt verschiedenste Karten, die ständig erneuert werden. Also empfehlen kann ich euch Civaka Azad, die Informationsstelle Kurdistan, und auf Englisch ANHA und ANF. Das war's, was ich erstmal sozusagen hatte. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt.